Und dann gehen wir weiter im Programm. Nächster Punkt. Ich habe ja gesagt, ich würde euch mal so ein bisschen die Geschichte im Schnelldurchflug erzählen vom Expert-Debriefing. Wo kommt das her? Was waren so wichtige Meilensteine? Und wo gehen wir hin? Und ich würde auch hier mal hier sitzen bleiben, weil dann tue ich mich hier leichter. Genau, die Folien sind ein bisschen umfassender. Die stelle ich als Link bereit. Und ich schaue aber jetzt, dass ich da hier auf jeden Fall im Zeitrahmen bleibe. Also, ich würde ganz kurz was erzählen über die frühen Fallbeispiele. Ein paar sind ja jetzt so in der Vorstellungsrunde auch schon gefallen. Die, die die Ausbildung gemacht haben, kennen auch einige. Der Schaeffler-Case ist zum Beispiel die Basis für das E-Learning, wenn ihr das durchgemacht habt. Würde ein bisschen was erzählen über die Meilensteine und auch den Ausblick, was uns so gerade beschäftigt, ne? Weil das ist, glaube ich, auch ganz interessant, was wird so in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren in dem Expert-Debriefing-Prozess passieren. Wer da Interesse hat, es gibt ein Buch von Professor Schildhauer, Corporate Knowledge heißt das, gibt es eine Ausgabe vorne in der Bibliothek, ist leider vergriffen, also kann man nicht mehr kaufen, aber da ist so der Audi-Case eigentlich beschrieben, ne? Michael, der im Vorbis, also Lehrstuhl für KI, Uni Erlangen, damals gestartet ist, und da war eigentlich noch gar nicht so sehr das Thema Expert-Debriefing, sondern es ging darum, den Audi-Wissensmarktplatz damals auf Basis von Live-Link zu befüllen, wer Live-Link kennt. Das ist so eine sehr rudimentäre Version eines Wikis, dokumentorientiert, wo wir dann so WYSIWYG-Editoren reingebaut haben, so mit der Idee, wie können Experten eigentlich selber ihr Wissen dann da pflegen, ne? Wenn wir das erhoben haben, also was ihr da seht, diese schöne Schwarz-Weiß-Kopie war damals noch der Referenzprozess, ne? Da wurden Interviews geführt, sehr lange Einarbeitung in ein Thema, Interviewmethodik, der Raymond hat seine Dissertation dazu geschrieben, die Links gibt es ja. Und das ist dann gelandet in dem, was man hier unten sieht, sozusagen diesen Evita-Systemen, die relativ lang auch gelebt haben und dann danach quasi durch das Audi-Wiki abgelöst worden sind. Also dieses Live-Link-System gibt es jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber da kam so das ursprüngliche Vorgehensmodell her. Na, dann gab es, ist geschwappt. Anne-Rose hat es gerade schon erzählt, ne? Von Audi, da ist es nicht so weit zu Volkswagen. Ich weiß noch sehr gut, Michael hat ja gesagt, wir waren 2001 gegründet. Wir haben, als wir die Einführung bei euch gemacht haben und das konzipiert haben, war 9/11. Also auf einer Rückfahrt haben wir auf der Autobahn sozusagen 9/11 live erlebt. Deswegen ist das sehr gut noch in Erinnerung. Ja, und dort war es dann, weiß gar nicht, Anne-Rose, kannst du auch was dazu sagen? Sozusagen dieser englische Name, glaube ich, war ein bisschen problematisch, ne? Weswegen ihr das dann Wissensstaffette genannt habt, so mit dieser Idee des Staffelübergabs, ne? Des Wissensgebenden in Richtung Wissensnehmenden. Ja, habt damit dann auch den Preis Wissensmanager des Jahres gewonnen. Und dadurch, dass ihr aus diesem Kontext VW Coaching war, die ja auch nach extern Geschäft macht, gab es dann ganz viel Fälle, wo ihr, weiß gar nicht mehr alle, aber mit ThyssenKrupp und so weiter, Salzgitter habe ich in Erinnerung, sozusagen einfach dem Thema.
Fraport,
Bitte?
Lufthansa.
Luft,
Fraport,
genau.
Lufthansa.
Ja, genau. Na, sehr viel Sichtbarkeit gesorgt hat, was wiederum auch dazu geführt hat, dass halt viele Leute angefragt haben, wahrscheinlich bei euch, so ähnlich wie bei uns, und wir uns überlegen mussten, wie man das so ein bisschen so dokumentiert, dass man es eben nicht nur in Projekten anwenden kann, sondern eben auch in die Breite tragen kann über Präsentationen hinaus. Zusätzlich, und das war der erste richtig große Case, war die Einführung bei Schaeffler damals. Das sieht man so hier ganz oben, so diesen typischen Ausgangspunkt, demografische Pyramide, Aufnahme des Expert-Debriefings ins Portfolio des Wissensmanagements. Also, wen das interessiert, hier unten sind so die Links der Präsentationen auf der NoTech, wo man das ein bisschen ausführlicher sieht. Es gab hier zwei Referenz-Expert-Debriefings mit einer sogenannten Tour im Management, hieß das, wo man identifiziert hat, dass das Problem eigentlich viel größer ist als nur so Punkt, Punkt. Transfer, ne? Und dann eben sowas wie das Schaeffler-Wiki, die Schaeffler-Wissenslandkarte, ne? Christian, was du gemeint hast, von dem einen Experten, der sehr lange dabei war, da wurde quasi aus der individuellen Wissenslandkarte die Wissenslandkarte der Organisation, die wiederum verwendet worden ist, um das Wiki aufzuspannen für die Dokumentation. Deswegen finde ich es cool, dass so Carsten und Bernhard, ne? Das sind ja so Leute, die sehr tief auch in dem Wiki-Thema stecken, was in den letzten Jahren bisschen unter Office 365 vergraben worden ist, ne? Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir da aus Wissenstransfer-Sicht die Flagge hochhalten dafür. Ne? Und damals hieß es noch nicht Barcamp, später ist es Schaeffler Barcamp geworden. Was man hier sieht, der Schaeffler Open Knowledge Space, sehr schwer auszusprechen, wo wir quasi eine Plattform geschaffen haben, wo Experten nicht nur dokumentiertes Wissen weitergeben, sondern auch über Wissen sprechen und nachfragen, so ähnlich wie wir das jetzt hier machen. Ne? Genau, und dann sozusagen aus den frühen Projekten, da sprechen wir jetzt so bis 2005, 2006, hat man eben zum einen mal gesehen, dass viele Leute halt diese Prozesse intern einsetzen wollen. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, so das, was man so typischerweise im Projekt entwickelt, da gibt es mal so einen Foliensatz, aber das ist natürlich keine fertige Schulung. Haben dann damals diese Expert-Debriefing-Moderatorinnen-Ausbildungen erstmal definiert, dann hauptsächlich für Inhouse verwendet und das machen wir eigentlich bis heute, die zweimal im Jahr auch offen anzubieten, in der Regel Mai und November. Und eben auch so ein Expert-Debriefing-Leitfaden mal zu schreiben, also was bisher nur so Word-Dokument war und grobe Grafik, eben mal den Leitfaden runterzuschreiben und den Vorgänger jetzt von dem Wissenstransfer-Camp heute, dieses Meetup, mal dann 2008 ins Leben gerufen. Wen das interessiert, unten ist die Wiki-Seite verlinkt, da sieht man auch noch, welche Firmen da dann so dabei waren. No, und das ist eigentlich im Wesentlichen, kann man sagen, mit ganz, ganz wenig Kleinigkeiten dieser Referenzprozess, der jetzt heute in dem LernOS Expert Debriefing Leitfaden drinnen ist und der sich eigentlich auch seitdem im Groben nicht geändert hat. Ich sage in der Schulung immer dazu, im Detail fühlt sich jeder Expert Debriefing Prozess komplett anders an, auch wenn jetzt so auf dem Papier der Prozess total standardisiert aussieht. Ne? Also ich habe wahrscheinlich keine zwei Expert Debriefings gemacht, die gleich oder auch nur annähernd ähnlich waren. Ne? Und das sind jetzt bis heute so, ich habe neulich mal geguckt, 958 Moderatorinnen durchgelaufen seitdem. Wir haben Kunden, die sehr große Demografieschmerzen haben. Die haben intern so Mitte 30 Moderatorinnen. Wir haben andere, die haben zwei, drei und federn dann Spitzen über extern ab. Und man merkt halt jetzt mit demografischer Wandel, Babyboomer, ne, 10 Millionen plus Leute gehen in den nächsten Jahren in Ruhestand, dass auf einmal das, was eigentlich seit den 1970er Jahren klar ist, ne, aber eigentlich so ein bisschen wie in der Uni, ne, die Abschlussarbeit schreibt man halt auch erst 2 Wochen vorher. Und dementsprechend beschäftigt man sich mit Wissenstransfer auch nicht 20 Jahre vorher, auch wenn man es hätte machen können. Genau, das ist sozusagen dieser Expert-Debriefing-Leitfaden. Den hatten wir eine ganze Weile auf Slideshare stehen. Ich glaube, die frühen Versionen, 1 Punkt irgendwas und 2 Punkt irgendwas, die stehen da auch noch. Wir haben die dann in diese LernOS-Leitfadenreihe überführt, einfach weil die Nachnutzung damit besser wird. Also die stehen unter so einer Creative Commons-Lizenz. Also das ist so ein bisschen, wer sich mit Open-Source-Lizenzen auskennt, was in der Software GPL oder Apache-License ist, quasi für Content. Das heißt, den Leitfaden kann man im Prinzip verwenden. Das Einzige, was man macht, ist die Quelle zu nennen. Und sonst kann ich ihn aber im kommerziellen Kontext verwenden. Ich kann ihn abändern, weil wir Kunden haben, die dann intern den Prozess anders nennen oder Prozessschritte anders nennen. Ne? Und die können dann einfach zum Beispiel sich die Word-Version runterziehen und können dann entsprechende Anpassungen vornehmen. Man sieht hier in dem Screenshot, gibt es quasi eine Web-Version. Ne? Wir zielen hauptsächlich auf die Web-Version ab, also so Web-First und Mobile-First, dass man wirklich die Inhalte auch auf dem Smartphone sich anschauen kann. Da gibt es eine Suche entsprechend. Aber das ist in so einer automatisierten Produktionskette drin, wo dann eben auch eine Word-Version, eine E-Book-Version und eine PDF-Version erzeugt wird. Und das komme ich jetzt gleich noch drauf, warum das wichtig ist. Woran wir gerade arbeiten, ist Translation. Also generell für die ganzen LernOS-Leitfäden ist ein Team dran, was in die Produktionskette, wenn ich release, quasi über die DeepL-API Übersetzung macht, wo man dann sagt, man drückt auf den Knopf und hat den halt auch in Englisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, was auch immer man haben will. Nur so ein bisschen mit der Einschränkung, da wird nicht über jedes Release irgendwie ein Mensch drüber schauen, da wird dann einfach oben eine Notiz rein generiert. Aber wenn ihr mit DeepL oder so mal was übersetzt habt, ne, dann kann man sagen, dass das so First Short Translation eigentlich schon ziemlich gut ist, zumindest um zu verstehen, was da drinnen steht. Genau, dann Pandemie natürlich. Also früher waren die ganzen Expert-Debriefings, ne, ich habe vorhin schon die Wolfsburg-Reisen erwähnt, mit sehr viel Reiserei verbunden. Und viele haben sich das auch erstmal gar nicht vorstellen können, dass man so ein Expert-Debriefing auch in online machen kann, ne, weil das natürlich gerade so der erste Termin, ne, Vertrauensbildung, die Experten müssen sich ja öffnen, ne, es muss so dieser, was wir diesen Circle of Trust nennen, entstehen, ne, dass man da auch wirklich offen über Dinge spricht. Erstaunlicherweise gab es eigentlich fast keine Reibung. Also es war natürlich schön, wenn man es zumindest geschafft hat, dass so der Ersttermin, das Vorgespräch in Präsenz stattgefunden hat, dass man sich zumindest mal in die Augen geschaut hat, so ähnlich wie bei einem Projekt, ne, so ein Projekt-Kickoff in Präsenz irgendwie sinnvoll ist. Aber es war dann das, was eigentlich vorher die Ausnahme war, diese Remote-Expert-Debriefings, die wir vorher hauptsächlich mit Kunden gemacht haben, die halt Niederlassungen im Ausland haben. Ne? So nach USA fliegt man halt nicht wegen einem Vorgespräch. Ne? Da war es halt normal, das in Remote zu machen. Wurde dann eigentlich in der Pandemie auch im Expert-Debriefing Standard. Ne? Und das war eben sehr stark kombiniert mit der Einführung von Office 365, heute Microsoft 365 bei vielen Kunden, ne? Wo eigentlich der Standardweg war, Circle of Trust in den Teams abzubilden. Also Führungskraft, Experte, Nachfolger, Moderatorin hat Zugriff auf das Teams. Die Dateien im Allgemeinkanal sind die Referenzdokumentbibliothek, also alles, was übergeben wird. OneNote innen drin löst das persönliche Wiki ab. Wir hatten früher noch so, weiß nicht, wer das kennt, Titli-Wiki, so Wiki in a File, also so ein Self-Contained-Wiki verwendet. Das ist eigentlich komplett durch OneNote abgelöst. Mit so zwei, drei großen Vorteilen finde ich. Das eine ist die Suche. Dann kann ich Multimedia-Dateien reinbringen. Also ich kann irgendwie so Aufgaben als Podcast aufnehmen, als Video, als Screencast und kann den OneNote durchsuchbar machen. Ich kann mobile, also wir haben viele Experten, die dann so zu einer Aufgabe irgendwie nochmal das Wichtigste einfach über die OneNote-App reinsprechen. So ähnlich wie man irgendwie in WhatsApp eine Sprachnachricht schickt. Und das, was du gerade gezeigt hast mit dem Kanban, ist in dem sozusagen in dem Kontext von Office 365 sind eben die Planner, wo der Maßnahmenplan dann in der Regel in den Planner läuft und man da eben schön tracken kann, wer hat wann was zu tun. Und noch ein Vorteil, der Chat quasi in Teams löst komplett das E-Mailing ab. Also wir haben sozusagen außer in der Anbahnung am Anfang überhaupt keinen E-Mail-Verkehr mehr in den Expert-Debriefings, was auch angenehm ist. Genau, jetzt so zwei Folien noch in Richtung Ausblick. Das eine ist quasi, also habt ihr bestimmt auch alle mitgekriegt, letztes Jahr, so im Frühjahr ging der ganze KI-Wahnsinn los. Also die Kunden von uns, da liefen dann überall KI-Projekte, sehr viel erstmal mit Wilder Westen ausprobieren, aber dann auch schon so Governance, ne? Also welches Tool nutze ich eigentlich, bis zu welcher Vertrauensklasse darf ich irgendwas in ChatGPT stecken, kaufen wir den Copilot ein? Also diese ganze Fragestellung, das war dann im Herbst oder Ende des Jahres weitestgehend durch. Manche sind jetzt noch Q1 irgendwie dran. Also so Ostern ist bei den meisten der Horizont, wo sie sich entscheiden wollen. Und dann ist es natürlich spannend zu gucken, wie kann ich KI einsetzen im Expert-Debriefing. Ja, da sind wir gerade an so einem Proof of Concept auf Basis von GPT Plus. Das ist der Screenshot, den ihr hier seht, ne, den wir dann quasi das PDF-Dokument des Leitfadens als lokale Knowledge Base geben und dann mit REG, also Retrieval Augmented Generation. Ne? Ich nehme ein einfaches Sprachmodell und das hat aber das PDF des Expert-Debriefing-Leitfadens und kann dann Experten Fragen beantworten zu dem Leitfaden, ne? Wo der Inhalt nicht aus dem Sprachmodell kommt, sondern eben aus dem Dokument. Und wo man halt gerade so ein bisschen Zahnen noch dran ist, Ausgabeformate zu generieren, wo da am Ende wirklich ein MM-File für die Mindmap rauskommt. Ne? Also vielleicht muss man da über JSON gehen, ne? Aber wenn mich der Chatbot sozusagen durch die Fragen des Expert-Debriefings leitet und die Wissenslandkarte aufgebaut hat, ne, dann muss ich ja hinten, was du gezeigt hast, ne, diese grafische Darstellung will ich ja haben. Ich will ja nicht einen langen Chatverlauf haben. Das heißt, irgendwie muss ich aus dem Chatbot dann mal mit JSON raus oder idealerweise mit dem XML der Wissenslandkarte und für den Maßnahmenplan irgendwas haben, was sich dann in den Planner importieren lässt. Ne? Und weil natürlich auch, weiß nicht, wie das bei euch ist, das kann man auch sicher diskutieren. Bei uns bei den meisten Kunden darf halt überhaupt nichts in so externe Cloud-Systeme. Also wenn ich in einem Expert-Debriefing jetzt was nehmen würde, dann würde ich das in ChatGPT reinkopieren. Da sind überall, wenn es sozusagen rauskommt, Vertragsstrafen, die sechsstellig sind. Na, das heißt, ChatGPT ist für uns quasi ein Proof of Concept, aber dann geht es darum, das quasi in Microsoft, also Azure OpenAI umzusetzen oder auch in lokalen Sprach-KI, ne, wo einfach die Daten nirgendwo hinfließen. Genau, und letzte Folie, das ist für uns jetzt auch ein relativ großes Thema. Wer die Ausbildung gemacht hat, ne, hier steht so, wir sehen halt dieses Expert-Debriefing als so einen Notnagelprozess, wo man eigentlich Dinge tut, die man auch vorher schon hätte tun können. Ne, ich will jetzt nicht sagen, dass man das schafft, sich innerhalb von einem Jahr oder zwei überflüssig zu machen, aber das sollte schon die Zielsetzung sein. Ne, und deswegen gehen wir jetzt gedanklich sehr stark rein, so wie der Case von der Metro zum Beispiel, da ging in die Richtung, ist dann leider nicht fortgeführt worden. Dass man sagt, man macht nicht nur Expert-Debriefing hinten im Onboarding, sondern man fängt vorne im Onboarding an, den Leuten PKM, also persönliches Wissensmanagement, beizubringen. Und irgendwie eine saubere Aufgabenstruktur und Lessons learned und sauber strukturierte Dokumentbibliotheken nutzen wir schon während der Arbeit. Damit ist diese What's in it for me-Frage beantwortet. Und ich tue mir halt viel, viel leichter im Expert-Debriefing, weil ich eine viel sauberere Wissensbasis der Experten habe, die halt gehen. No, und das werden wir jetzt im 17.04. mal anfangen. Da wird es so eine PKM-101-Session geben und dann eben einen Prozess dafür auch gebaut, der halt komplett kompatibel ist, also wo auch Wissenslandkarten vorkommen, die man dann im Expert-Debriefing nutzen kann, wo dann eben so Sachen wie Taskmanagement für Wissensarbeiterinnen oder digitale Notizbücher für Wissensarbeiterinnen, die Vertiefungen sind, ne, wo man einfach sagt, das kann ich halt ganz normal in den Onboarding-Prozess neuer Mitarbeiter einbauen. Genau. So, und dann hätte ich gesagt, falls da noch Fragen sind, 2, 3 Minuten, ich war ein bisschen drüber, aber falls ihr wollt, gerne hier die Hand heben. Ich muss mal gucken, Christian, hast du schon dahin gelegt? Dankeschön.